Sie haben Zettel bekommen. Ich werde nicht das Glück haben, dass Sie nur Deutsch oder nur Englisch können. Seien Sie also bitte nicht irritiert, dass da nicht hundertprozentig das Gleiche steht. Aber fangen wir an. Aus technologischer Perspektive, was wäre überhaupt eine richtige Beschreibung der Gegenwart? Leben 90% der Weltbevölkerung in der Vergangenheit und 1% in der Zukunft? Oder wie, wenn die Vergangenheit mechanische Fensterheber, Fossil Fuels, die Kunst des Umgangs mit Macheten und Äxten und das Zubereiten von Hülsenfrüchten ist, die Zukunft zu teuer für uns, die Gegenwart ungefähr ein Mobiltelefon, vielleicht ein Tablet, auf 10 Familien ein DVD-Player, ein Nissan? William Gibson hat in seinem letzten Roman The Peripheral die Idee von historischen Stubs aufgegriffen, wobei Akteure in der Zukunft vergangene Lebenswelten manipulieren, was zu alternativen Strängen der Wirklichkeit führt, die man dann ausbeuten kann. Ganz genau so, wie innerhalb der Gegenwart räumliche Distanzen ausgebeutet werden. Was aber ist Ausbeutung? Ausbeutung hat sich aus dem Fallenstellen und Kochen, dem Weichkochen, über die Landwirtschaft entwickelt. Bei all diesen ökonomischen Vorgängen wird eigentlich weniger eine reale Situation als ein Unterschied der Fiktionen und der damit einhergehenden Einfälle, Informationen, bewussten Handlungsmöglichkeiten genutzt. Es ist egal, ob die dritte Welt, also die Produktion, dieselbe Uhrzeit hat wie der Firmensitz oder 6 Stunden Zeitunterschied oder 100 Jahre, solange das Internet funktioniert. Die Grenzen zwischen Firmen, Nationen, Religionen, Gegenden, Ethiken, Parteien und klassischen Pyramidenspielen ist ja fließend. Sie sehen übrigens den Freimaurertempel in Washington DC. Was an diesen Grenzen fließt, ist es, was mich interessiert. Die psychologischen Auswirkungen eines Systems, das von Wachstum und von Glauben lebt. Wie man sich selbst den Quatsch einreden muss, damit man es seinen Kindern erzählen kann, ohne zu lügen. Wenn ich hier auf dem Podium stehe zum Beispiel, muss ich mir genau überlegen, ob ich mir erlauben kann, skeptisch zu sein gegenüber dem Wert und dem Sinn davon, die Dinge hier auf diese Weise auszusprechen. Denn jede Skepsis gegenüber dem, was ich gerade im Begriff bin zu tun, birgt dann die Gefahr, ausschließlich mich selbst lächerlich zu machen, die ich hier stehe, obwohl ich nicht daran glaube. Wenn eine öffentliche Selbstbeschuldigung einmal passiert, kann man es heroisieren, wie die berühmten Demutsgesten und historischen Entschuldigungen von Politikern. Die Frage ist, was passiert danach? Wenn alle auf Podien stehen, die sich skeptisch beäugen und das der normale Ton ist, dann herrscht Zynismus. Der, der es ausspricht, hat das Problem, dass es alles schon wissen, was er sagt, dass alle schon wissen, was er sagt und trotzdem weitermachen. Hast du eine Lösung? Nee, dann halt's Maul. Es hat niemand Kapazitäten für Nachsicht. Schnell flutet das mit Enttäuschung gemischte Desinteresse die Haltungen. Der Isolierte erscheint nur mit sich und seinem Gewissen beschäftigt. Hätte halt vorher nachgedacht. Und die Aufmerksamkeit geht zu den erfolgreichen, schönen Projekten, zu denen, die noch daran glauben, was sie tun. Das muss ich vielleicht ein wenig erklären. Ich weiß nicht, ob man das tatsächlich lesen kann. Ich meine, also in den USA ist es üblich geworden, von Self-Identification zu sprechen, also um die Identität von traditionell minder bewerteten Gruppen zu respektieren, zwingt man sich sozusagen dazu, sich selbst als solche zu bezeichnen. Und diese Self-Identification fällt sozusagen platsch in die Mitte zwischen den Fantasien, die man sozusagen auch in gewissen Zwangssituationen aufbaut von dem, was man tut oder von der Situation, in der man ist. Also man sieht da, die ersten 2 Bilder brauche ich nicht erklären, die dritte kann ich vielleicht dazu sagen, dass das die berühmte, ikonische Rosie the Riveter ist, die berühmt geworden ist in der Propaganda, die Frauen in die Industrie gebracht hat, anlässlich des Zweiten Weltkriegs. Ja, also das heißt, links habe ich unschön aufgeschrieben, die Zuschreibungen, ist das links? Und auf der Seite die die Selbstbilder, die sozusagen brikoliert sind oder gebastelt sind aus einer Mischung aus den Zwängen, in denen man sich befindet und irgendwelchen romantischen Bildern, die man sich baut, um sich zu motivieren, in dieser Identität, die man nicht selbst gewählt hat, das zu tun, was auch immer. So redet man sich also sein Leben ein und so läuft die Wirtschaft. Reiche Leute meiden eine Art von Menschen, buhlt eine Trash-Seite im Internet um Klicks, und das sind negativ denkende Menschen. Sie wissen, welcher Schaden von ihnen ausgeht. Mich interessieren die Gestalter nie. Ich benutze das polnische Gendering, indem man alle notwendigen Buchstaben, also alle für alle Geschlechter notwendigen Buchstaben ans Wortende setzt in einer ästhetisch ansprechenden Reihenfolge. Mich interessieren die Gestalter nie dieser klickheischenden Seiten, die das Internet säumen wie kleine Läden mit identischen Warenangeboten eine Straße. Inwieweit ist dieses Handwerk ein gemeinsamer Grund, ein universeller Geschmack der Menschheit? Sind es Chinesen, wie die fantasievollen Bosse von Plastikgussfabriken, die mit immer neuen Designkreationen den Nerv einer globalen Mehrheit treffen? Sind es sibirische Hausfrauen? Und wer macht die Katzenvideos? Aserbaidschanische Jugendliche? Wer immer diese Leute sind, sie akkumulieren eine Menschenkenntnis, die mich immer wieder im Eindruck der Locklinks rührt und erschreckt. Das Menschenbild, das in ihnen gezeichnet wird, ist nicht unvernünftig, wenn auch von der Leichtgläubigkeit, die uns von Maschinen nicht unterscheidet. Abnehmen mit diesem absurden Trick. Der Mensch interessiert sich eben für amüsante und für rätselhafte News. Also ich vermute für Dinge, wo man irgendeine Gelegenheit hat zu handeln oder sich souverän zu fühlen. Also eine Chance hat. Also Angelegenheiten, wo man eine Chance hat. Eben abnehmen mit diesem absurden Trick. Auf diesem Celebrity-Bild stimmt etwas nicht. Oder Frau fällt aus Hose, also wenn man einfach nur lachen möchte. Alles nur nicht die vagen Reporte aus unverstandenen Kriegsgebieten. Repetitiv, fern und immer so wenig konkret, dass es kaum was zu bezweifeln, aber auch kaum was zu erfahren gibt. Ist das das weiße Sprechen? Ask me about Otto Neuraths Wissenschaftssprache. Das führt aber hier zu weit. Er wollte aber genau dieses Nichtssagende wichtig tun, durch seine Sprachreform schwieriger machen, indem er eine Sprache vorschlug, wo diese ganzen Wörter wie Geist und so weiter nicht zulässig sind. Und er bot Adorno auch an, seine Schriften Korrektur zu lesen, was dieser ablehnte, zu unserem Schaden. Es sind jedenfalls Sprechweisen, die sich entwickelten, um die Nachrichtenagenturen zu schützen, falls es doch nicht ganz stimmen sollte oder falls jemand sich über einen präziser gefassten Begriff eventuell aufregen könnte. Diese Art von Nicht-Nachrichten sind jenseits von Fake oder Real News und es sind vor allem sie, die traditionellen Nachrichtenkanäle sozusagen verstopfen, sodass immer mehr Leute auf gewissermaßen Rowdy-Routen ausgewichen sind, wo aber mittlerweile auch Stau herrscht und Misstrauen sowieso. Da wird es allerdings psychologisch interessant in der Schattenökonomie. Es wird nicht nur mit Zusicherungen und Verträgen verhandelt, wo alles juristisch erfassbar ist, sondern mit Vorlieben, Mythen, Schreck bis Terror, Tauschhandel, Gefälligkeitentausch, Tausch des Gefallens, Schwarzmarkt eben. Es gibt aber auch zirkuläre Probleme hier, wenn man sich auf sozusagen das Bauchgefühl verlässt, die ganz natürlich sind, aber unvermeidlich. In diesem Beispiel sehen wir, Brandenburg liebt die Neonazis und die Neonazis lieben Brandenburg, eine Art innige Beziehung, die völlig natürlich und im ganzen Geiste der Freundschaft enthalten ist. Vor solchen Zirkelschlüssen müssen wir uns hüten. Das ist ja also die grundlegende Transaktion der Freundschaft jenseits von Inhalten und im Grunde auch die Grundrechnung, die vielleicht noch vor allen Meinungen als Schubkraft wirkt. Welche Theorie schmeichelt meiner Situation und meinem Charakter? Der gehe ich nach und liebe sie dafür, kämpfe heiß für sie. Ja. Hart arbeitende Leute glauben, dass harte Arbeit zum Erfolg führt. Opportunistische Vorteilnehmer glauben, dass opportunistische Vorteilnehmerei zum Erfolg führt. Gott sei Dank haben sie durchaus nicht recht. Studenten der Geisteswissenschaften glauben, dass Belesenheit und Witz zum Erfolg führen. Grundbesitzer nie erwarten, dass Grundbesitz sich rentiert. Es entwertet natürlich ein Anliegen nicht, dass man von ihm betroffen ist. Ebenso gut könnte man misstrauisch werden, wenn jemand scheinbar selbstlos für eine Sache kämpft, die ihn oder sie nichts angeht. Will hier jemand etwa sich in ein anderes Leben hineinfantasieren? Geht es um Bodysnatching? Ob man für diese Grundkoordinaten der Existenz kritisiert wird oder nicht, ist reiner Opportunismus. Oft wird etwa beobachtet, wie Frauen viel mehr kritisiert werden als Männer, die in der gleichen Position das Gleiche tun. Man kritisiert die, hinter denen man nicht ein Heer oder eine Gang von gleichgearteten Sündern sieht. Ich muss dieses Comic, glaube ich, ein bisschen erläutern. Man sieht hier eine Businessfrau einen Businessmann kritisieren vor der Wandtapete von männlichen Anzugträgern und sie wird zertrampelt. In diesem Bild sieht man eine ähnliche Situation, allerdings ist die Kritisierte ebenfalls eine Frau. Was hier passiert, ist ein trauriger Zirkel, muss ich sagen. Sie wird sozusagen an die Stelle der Kritisierten gesetzt, die Wandtapete bleibt gleich, die Rache folgt, repeat. Es ist traurig. In dieser Schattenökonomie, wo alle auf der Jagd nach Wahrheit und den richtigen Werten herumlauschen, quasi Stein der Weisen wäre die Kombination von Elementen, mit der man zugleich moralisch und reich sein kann, ist das Kommunikationsmittel und die Vertrauensbasis der Stil. Stil ist eine Art von Währung. Scheine, deren Wert mit der Zahl der Anhänger steigt oder auch je nach Konstruktion wieder fällt. Die Frage ist, ob Geld, seit es nicht mehr an Goldkettchen gekoppelt wird, ohnehin bereits wieder auf den Stil zurückgeführt wurde, wie man sich nämlich kreditwürdig präsentiert. Hier wird die Kunst ganz besonders interessant als Börsenmodell. Neben dem Hebeln zum Erfolg durch Sprachstil erzeugte Allianzen ist auch interessant das Phänomen des attraktiven Losers. Und darauf werde ich noch ein bisschen herumreiten. Der Loser ist ein unglaublich wichtiges Rollenmodell. Wie ein Abführmittel für die Gesellschaft oder besser wie ein Gleitmittel, um die Gesellschaft zu ficken. Die Losers sind aber nicht alle gleich. Wir sehen hier ein Symbolbild, eine schwarze Frau als Symbolbild für den Straight Loser oder Winner. Jemand, dessen ganz persönliches stark sein, in einer Linie wäre mit der Verbesserung der Lage der Gruppe, zu der er in der jeweiligen Sichtweise gezählt wird. Also man könnte auch sagen, dass zum Beispiel ein gewisser Geist des Feminismus Straight Losers sind und deswegen dann auch die Neigung von Feministinnen Straight Winners zu werden, die dann alle Energie ins immer alles checken hineinstecken können. An sich ist aber gegen dieses Modell wenig zu sagen, da muss man das meiste sagen gegen die Situation. Der White Loser ist ein Loser, der, während er sich selbst aus vielen Gründen als Loser empfindet, wird er strukturell als Gewinner weiterhin gebucht. Und seine Ohnmacht besteht unter anderem darin, dieses System zu ändern und also auch nur eine Situation herzustellen, in der er wirklich ein ganz körperlicher Loser werden könnte. Er müsste sozusagen tatsächlich irgendwie seine Konten auflösen und ins Gebüsch verschwinden. Beide Arten von Losern vereint aber die Ohnmacht, das System zu ändern. Das ist ja der Grund, warum ich sie überhaupt als Loser bezeichne. Ich hoffe, dass durch diese ganze Klischeewirtschaft von mir sich niemand auf die Füße getreten fühlt. Es ist sicher nicht bös gemeint, aber Ignoranz kann natürlich auch schmerzhaft sein. Also ich tue mein Bestes, aber ich möchte mich trotzdem entschuldigen. Und meine E-Mail-Adresse ist erhältlich durch die Organisation. Es wurde schon gesagt, wir leben möglicherweise in einer sprachlich oder legal oder in vielen Strukturen in einer verfallenden Bismarck-Zeit. Das heißt, die Weltordnung des Imperialismus, wie sie von der im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt erlebenden industrialisierten Ausbeutung getragen, eben bis über den Punkt ihrer optimalen Griffigkeit hinausgetragen wird, bröckelte. Aber eben langsam, wie ein Gletscher kalbt, während er liquide wird. Bankenbrocken fallen, werden noch genietet, aber schmelzen all dieweil. Das wäre eine vielleicht realistischere Hoffnung, als dass ein solcher Zusammenhalt von Verbrechern durch irgendwelche Faustschläge jemals zerstört werden könnte. Wir müssen jedenfalls mit den natürlichen, quasi physikalischen Vorgängen zusammenarbeiten, um dieses System untergehen zu sehen. Wir müssen hier von der Raumfahrt lernen. Die Kraft unserer größten Raketen, unsere sage ich hier bewusst, reicht nicht aus, um uns zu anderen Planeten zu bringen. Sie ist nicht nötig. Diese Kraft wirkt nur in unserem eigenen Kreis. Wir brauchen sie genau so lange, bis sie uns geholfen hat, aus dem Dunstkreis unseres Heimatplaneten auszutreten. Also Sie verstehen das Diagramm nicht. Also bis zum Exit aus der Atmosphäre braucht man die Raketenantriebskraft. Ab da ist man im Orbit und braucht nur sehr wenig Schübe, wenn man die Richtung wechseln möchte oder die Gravitationsbeziehung. Das heißt, also, um es in anderen Wörtern zu sagen, wir müssen mit Trägheit arbeiten. Mit Schmelzen meine ich, dass diese Institutionen irrelevanter werden. Angenommen, die merkwürdige Balance in eigentlich total überflüssigen und überschüssigen Handel kann nicht mehr aufrechterhalten werden, die in manchen Teilen der Welt den Eindruck macht, als könnte man überall alles bekommen, wenn man es nur bezahlen kann. Es entstünden etwa, wenn Transport teurer wird, wieder häufiger echte Mangelwirtschaften, wo es nicht nur darum geht, wie schnell und hochqualitativ etwas beschafft werden kann, sondern ob überhaupt. Man sieht es wieder einmal bei den Nachrichten zuerst. Man braucht schon Verbindungen wie am Schwarzmarkt, um an verlässliche Informationen zu kommen. Denn die Währung der internationalen Presseagenturen ist korrumpiert, wie ich schon sagte, durch dieses erwähnte Absicherungsvokabular, die Schuldzuweisungen und Erklärungen inflationär und wirkungslos. Wo Währung, ich wollte jetzt noch ein bisschen über die deutsche Sprache schimpfen, aber ich lasse es aus. Sie hören ja das Problem. Wo Währungen und Institutionen versagen, werden Vertrauen und freundschaftliche Verbindungen wieder wichtiger, aber auch oft im Konflikt mit Freundschaft der Geschmack und die Menschenkenntnis. Nicht reicht nämlich aus, ein machiavellistischer Sinn für Macht- und Notverhältnisse bei jeder Bekanntschaft im Blick zu haben, wer von wem weswegen abhängt. Leicht kann man dabei einen Faktor übersehen oder unterschätzen oder der Eingeschätzte über- oder unterschätzt ihn selbst und die Eingeschätzten können sich in jedem Augenblick auch noch spontan irrational verhalten. Eine kleine Freundschaft aber und ein realistischer Sinn für Arbeitsstunden kultivieren gegenseitiges Wohlwollen und Vertrauen, dass der Geschäfts- oder Projektpartner einen nicht besonders betrügen will, man ihn selbst auch nicht. Deswegen lobt er Trägheit. Er bleibt beim Betrügen maßvoll in einer Mischung aus gutem Karma und Faulheit, Unlust, sich mit dem Misstrauen des Betrogenen oder der Sorge um böses Gerede herumzuschlagen. Und so entsteht der mäßige, sozusagen gerechte Preis. Ich wollte hier also die Margen des aufrichtigen Wohlwollens zeichnen, das ist mir aber nicht gelungen. Stattdessen die Bottleneck, Geld. Die Leute, also um Geld zu machen, machen sie interessante Sachen und um Geld auszugeben, machen sie interessante Sachen. Und nur das Geld ist nicht so interessant irgendwie. Und so kann man das sozusagen aus ein bisschen größerer Entfernung betrachten, damit es etwas kosmischer aussieht. Es genügt also in Zukunft für die persönliche Sicherheit und das Überleben nicht, korrekte, juristisch abgesicherte Beziehungen zu anderen zu haben. Wer diese Art von Beziehungen ideologisch überhöht hat, steht jetzt als Einsamer am Westbahnhof, wenn die anderen alle in ihre gegenseitige Hilfe schlafen gegangen sind. Man sieht ihm an, dass er keine Freunde hat und raubt ihn aus oder hänselt ihn, genauso wie früher den an Geld Verarmten. Aus der Angst der Einsamen in ihren Tweetsackos entsteht eine Schere. Oder die Einsamkeit und Ängstlichkeit der Reichen weitet die Schere zwischen Arm und Reich. Während die Armen mit Veränderung mehr Hoffnung und als Angst verbinden, womit ich sozusagen wieder auf diese Loser-Typen anspiele, sehen die Reichen keine Alternative, als reich zu bleiben. Sie können sich kein anderes Leben vorstellen, also sichern sie sich ab. Wir von der Kultur müssen ihnen helfen. Ein wichtiges, wenn gleich heikles Mittel dazu ist diese attraktive Loser-Figur, auf der ich noch ein bisschen herumreiten möchte. Der weiße Mann als Loser ist ein selbstmitleidiges Identifikationsmodell, das in Literatur, Film und auch irgendwie in der Kunst herumgeistert. Der Witz an dieser Figur war immer, dass sie die dialektische oder dramaturgische Vorbedingung für eine spektakulären, explosiven Erfolg darstellte. Die Letzten werden die Ersten sein. Ihr werdet schon sehen. Und so weiter. Dieses Modell können wir nicht mehr brauchen. Von dieser Knusperdialektik, wie ich sie nennen möchte, wo man die überraschende Wendung, das Brechen von Erwartungshaltungen und so weiter genießt, von dieser ideologisch kranken Überhöhung des sogenannten Bruchs möchte ich weggeleiten und hin zu Narrativen ohne diesen Knackpunkt. Das habe ich ehrlich gesagt von der japanischen Literatur, diese Idee. Sie entbehrt oft dessen, was die europäische Lesernähe als den Sinn für sie in attraktiver Literatur ansieht. Die Pointe, den dramatischen Konflikt mit Vorgeschichte, Höhepunkt, Wendung und Ende. Nicht, dass das an sich schlecht wäre, aber in der japanischen Literatur zum Beispiel findet man viel vielfältigere Formen. Und das hängt oder geht zusammen mit einer anderen Einstellung zur Lektüre, einer weniger konsumistischen, möchte ich sagen. Konsumistisch, damit meine ich knusperlustig. Knuspern können wir vielleicht auch, also können Sie später im Foyer bei Brezeln besprechen. Es findet sich aber eben zum Beispiel im No-Theater, finden sich solche Non-Plots wie eine Eigenschaft, die sich entfaltet in verschiedenen Situationen. Oder eine Situation, die einem gewissen Charakter die Gelegenheit gibt, sich zu entfalten. Oder ein Problem, das sich nicht lösen lässt und die Schönheit des Umgangs verschiedener Menschen damit. Diese Geduld mit dem Leben finde ich eine angemessene Haltung. Sie stellt nicht die dramaturgischen Forderungen, mit denen die europäische Ästhetik die Wirklichkeit bei ihrem sogenannten Realismus in Formen presst. Wir sind auf diesem Feld irgendwie noch oder wieder voll in der Ära, wo Fenster Augenbrauen haben müssen, damit man sich befriedigt fühlt. Eine kollektive Nostalgie ist die größte Triebkraft der Buchbranche. Aber jetzt bin ich irgendwie abgedriftet in meinen Beruf, was jetzt weniger angeht. Also, der Loser muss als Loser gefeiert werden, möchte ich sagen. Ein schöner, eleganter, liebenswürdiger Loser, der nicht am Ende als Sieger dazustehen braucht, um ein attraktiver Mensch zu sein. Dieses Modell sehe ich als eine Idee für einen brauchbaren weißen Schatten, als weißen Schatten zum Genre des aufsteigenden Afrofuturismus. Was ist Afrofuturismus? Man sollte kennen Sun Ra und seine Orchestra. Wenn nicht, recherchiert später im Netz. Ihr kennt Afrika, wie auch immer. Ihr wisst, was unter Zukunft verstanden wird. Ihr wisst, dass aus der Vergangenheit die Zukunft wächst. Also es ist problematisch genug, als Weiße über AF oder Afrofuturismus, ich sage AF, weil immer wenn ich das Wort Afrofuturismus ausspreche, habe ich das Gefühl, dass ich nur durch diese Konstellation, weiß zu sein und das zu sagen, Sachen mache, die ich nicht machen möchte. Deswegen sage ich AF, ohne mich vor dem Problem drücken zu wollen. Eigentlich nehme ich an, dass das alles recht schlecht aussieht und soll sozusagen auch dieses demonstrieren. Also ich halte es so, also als weißer Mensch sich mit AF zu beschäftigen für so notwendig und schön, wie guter Feminismus für Männer ist, aber nicht diese moralische Art, sondern halt mit coolen Frauen abzuhängen oder so. Also verspricht Erkenntnisse, Sensibilitäten, andere Sichtweisen auf sich selbst und die Welt, verlangt ein Loslassen, das einem bei all den notorischen weißen Neurosen nur gut tun kann, ohne dass ich jetzt diesen Spa-Effekt ernsthaft ins Spiel werfen möchte. Es geht eher um Sustainability oder die Realisierung vom globalen Anstand. Also wie schaut dieser wirklich konkret aus? Und auch um Schönheit, wie man elegant in den Schatten tritt, ohne aus der Selbsterniedrigung erst wieder eine Show zu machen. Die Kunst, schön abzubauen, ist im Übrigen ja auch eine, die man beim Altern brauchen wird und in der unsere Elterngenerationen, die Jugend bewegten, nicht immer besonders glänzen. Das Losertum ist aber problematisch aus mehreren Gründen. Es macht manchmal unempfänglich gegenüber Vorwürfen und ihrer dringlichen Wiederholung, da Dia Lusani sich in der Beziehung zu den Problemen kennt, die sie eher ohnmächtig ist zu bewältigen, was blind machen kann für die daneben bestehenden Möglichkeiten und Schönheiten. Das Losertum blockt auch alle Forderungen ab, sich den Mitmenschen gefällig zu machen. In dem Maß, wie Narzissmus einer der Antriebe ist, liebenswürdig zu sein. Also durchaus nicht immer. Und bringt den Loser nie in den Teufelskreis der Abkehr von Spiel und Vergnügen an der eigenen ästhetischen Potenz. Seit dem 19. Jahrhundert ist die Melancholie die schickste Maske für den überforderten jungen Menschen, unter anderem, weil er einen Raum aufmacht, in dem man ihm für seine Versöhnlichkeit mit der Welt nötigen Maß träumend der Kindheit nachhängen kann und dem, was man in der Kindheit weiß. Das heute real existierende weiße Losertum ist besonders insofern gefährlich, weil es oft einhergeht mit strukturellen Vorteilen, die eben nicht auf dem Schirm des Losernis sein müssen, aber sie ihn trotzdem global gesehen herrschen und schaden lässt, während sie eher das Gefühl hat zu leiden, siehe Men's Rights. Hier zeige ich den Zynismushorizont, die Linie, über der also verschiedene Dinge passieren, aber zum Beispiel Knappheit nicht ein Problem, sondern eine Gelegenheit ist. Im Grunde ist es, ja, es ist so ungefähr ein Einfamilienhaus, ist das Level wahrscheinlich. Also sobald man beginnt zu spekulieren zu können. Es zählt letztlich, also wenn man dich nicht fragt, sondern dich beobachtet, was du bist, wenn du nichts bewusst anstellst, sozusagen den naheliegenden Weg des geringsten Widerstands gehst, der von deiner Gesellschaft nahegelegt wird, sozusagen der Orbit. Du musst lernen, dich objektiv zu sehen und das sollte deine Schmerzen lindern, da es dich auch von der Schuld enthebt. Du musst ein Gefühl für die global relativen Größenordnungen der Probleme kultivieren. Ein Gefühl, das auf einer fundierten Wirtschaftsbildung beruht, die nicht wie in den letzten Jahrzehnten im freien Westen dieses unnachvollziehbare Dogmenknäuel der geläufigen Rechtfertigungs- und Decknarrativen der globalen Finanzschicht reproduzieren. Nachdem aber die Weltwirtschaft ganz real auf diesen Mythen aufgebaut ist, wird es schwierig. Ein langwieriges Auftrennen von wahr und falsch, tragbar und auf Zeit gebaut und irgendwas dazwischen, das wird nicht abzukürzen sein und wahrscheinlich auch nicht ganz zu entwirren. Die Zeit begräbt halt dann die Sache. Jedenfalls ähnlich wie Psychologen der Adlerschule die krankhafte Ich-Bezogenheit der Affekte und Leiden mit einem allgemeineren Denken heilen wollten, in dem das Selbst als ein Teil der interdependenten Menschheit gesehen und auch gefühlt wird, bräuchte es hier eine Art Schule oder Allgemeinbildung der Empfindung in Bezug auf die Welt. Als Nebenwirkung hilft solche Bildung ja dann auch, einen gelasseneren Umgang mit der Windows-Förmigkeit des Internets zu entwickeln. Die richtige Balance zwischen der Fähigkeit, Themen ernst zu nehmen, ohne sich Schuldgefühle zu verordnen, die man aus mangelnder emotionaler Prozessorleistung gar nicht ausführen kann, sodass man sie letztlich gar nicht sich auf die Handlungen auswirken lässt. Ich meine damit das Modell mentally left, physically right zum Beispiel, also dass man beim Reden und Denken sehr linke Ansichten hat, aber vom ökonomischen Fußabdruck her eigentlich als konservativ bis neoliberal einzustufen wäre. Peter Kropotkin ist jedem als Anarchist bekannt, aber wer sich nicht näher mit ihm beschäftigt hat, weiß möglicherweise nicht, dass er ursprünglich als Orograf Sibirien bereiste. Das heißt, dass er das Land topografisch vermaß, mit besonderem Interesse daran, in welche Richtung das Wasser abfließt. Schon das ist ein anderes, pragmatischeres Interesse an der Landschaft als die etwa an der Genese, die zu seiner Zeit in Deutschland so populären Geologie mit der ganzen Spekulation über vergangene Gesteinsschübe und Gletscherbewegungen, deren Spuren man kontemporär sieht, die einherging mit der Germanenforschung und so weiter. All das ist für das Wasser völlig irrelevant. Aufgrund der Beobachtungen, die Kropotkin auf seinen Reisen durch Sibirien machte, gelangte er zu seiner Theorie der gegenseitigen Hilfe. Während damals wie heute die Volksauffassung des Darwinismus darin besteht, alles in eine Art Konkurrenzkampf umzurechnen, sah Kropotkin dazu keinen Grund. Sein Blick betont vielmehr die zur Gewohnheit und zu sittlichen und auch genetisch verankerten Bildungen erstarrten Prinzipien der Toleranz, der Bescheidenheit, der Symbiose. Ich erwähne Kropotkin als Überleitung zu ein paar etwas metaphorischen Bildern, wo wir Pattern Recognition versuchen können. Also diese Bilder als Schablonen ausprobieren, um entsprechende Prozesse in Gesellschaft und Wirtschaft jenseits von Gut und Böse zu beobachten. Zum Zweck, wie bei Kampfkunsttechniken, mit wenig Kraft durch geschickt angesetzte Hebel großen Effekt ausüben zu können. Man muss die Prozesse nur aufeinander wirken lassen. In diesem Sinn lese ich viele Muster, die im Afrofuturismus vorkommen und möglicherweise oft altes Wissen aus den afrikanischen Religionen und Mythologien speichern und wirksam weitertragen und die mit Dreieck oder so etwas völlig unzulänglich bezeichnet sind. Das ist die Gottheit der Kreuzungen. Ich bin auch keine Expertin über den Yoruba-Pantheon und es kommt auch in Kantamble und Voodoo vor, aber ich weiß genug über Kreuzungen, dass mir das gefällt. Also eine Trickster-Gottheit, glaube ich. Aber das sollte man besser Experten als Fachliteratur konsultieren. Das ist das einzige Zeichen, das ich mich zu machen traue von den Adinkra-Zeichen aus Ghana, weil es mir freundlich entgegenzutreten scheint. Aus der Religion Nihongo, ich weiß nicht ganz genau, aus welchem Teil von Afrika das ist. Jetzt zur Dynamik des Abkühlens. Ein Versuch, physikalische Phänomene auf die Gesellschaft zu übertragen, scheiternd allerdings. Oder nicht, also Meditationsbilder quasi, Mandalas. Nee, ich habe dann aufgegeben, das geht nicht auf. Und flüchtete mich dann zu Stendhal. Stendhal hat in seinem Buch über die Liebe die Kristallisation als Begriff erfunden. Er erzählt die Anekdote, dass in Hallein üblich ist, einen Zweig in die Salzminen hineinzuwerfen und nach einigen Wochen haben sich dann daran Salzkristalle gebildet. Und so ähnlich sei die Verliebtheit. Man sieht das Objekt und brüht es sozusagen. Und hier bezeichnet er vier Phasen, auf die ich jetzt nicht näher eingehe, bei der gewissermaßen der Kristallisationsprozess bestünde eben in dieser Verregelmäßigung der Züge. Und das entspricht der Eisbildung. Und das Interessante an der Eisbildung, auch in Analogie möglicherweise zur Gesellschaft, ist, dass dass manche Anordnungen von Molekülen mehr Platz brauchen als eine bewegliche Anordnung. Zum Beispiel angenommen, alle würden wissen, dass sie für immer in dieser ökonomischen Situation bleiben würden, in der sie gerade sind, würden die psychologischen Reaktionen darauf ganz andere sein und vieles also funktioniert nur oder ist nur sozusagen möglich, weil es als temporär gesehen wird und gerade wenn einer weggeht, kommt zufällig der andere und so weiter, wie die Moskauer U-Bahn. Jetzt bin ich abgeschwiffen. Jedenfalls, wenn man sich viele Bilder und Moden des Afrofuturismus ansieht, fällt auf, dass oft Gesichter und Körper mit geometrischen Figuren und Formen kombiniert werden. Was hat das zu bedeuten? Man kann vielleicht darauf kommen, sie im Licht der Prothesentheorie und von Cyborgs zu sehen. Auch sehr aktuell eben in der Frage, inwieweit Tech eine emanzipatorische Rolle spielt oder spielen kann für wegen ihrer menschlich-physischen Erscheinungsform Diskriminierte aller Art. Diese utopische Hoffnung wird sofort immer relativiert oder am Zaum gerissen von Äußerungen der Angst, nicht nur den Job zu verlieren, was man verstehen kann, also sozusagen jeder, der der meint, so wie, ich glaube, es gibt die Anekdote, als das Einkaufswagerl erfunden wurde im Supermarkt, haben sich die Leute geweigert, das zu benutzen. Also ist dieser Arm nicht stark genug, einen Korb zu tragen, haben die Hausfrauen angeblich damals gezetert. So ähnlich ist es vielleicht einer der Widerstände gegen Maschinen. Ein anderer aber ist irgendwie so eine Angst, das Menschliche oder den Humanismus zu verlieren. Diese Höherbewertung der menschlichen Rasse, die man nicht erklären kann und wo man vermutlich zu Recht Angst hat, dass das ohne weiteres ersatzlos und ohne dass jemand es wirklich vermisst, verschwinden könnte. Der Humanismus ist übrigens ein bisschen wie die VW-Elektronik. Die Werte haben einen illegalen Schatten, der entscheidend von der geschönten Skala abweicht. Viele dieser Humanisten stellen sich in der Realität, ohne dass es in den Worten aufscheint, diesen Menschen auf der Spitze der evolutionären Pyramide, was ja sowieso eine Kitschvorstellung ist, als einen weißen alten Herrn in Anzug in einer Bibliothek voller Gesamtwerksausgaben vor, mit einem exzellenten Whisky in der Hand. So karikiert ist es uns natürlich fremd. Aber schon, wenn ich mir als Frau ein Jackett anziehe oder mich an großen Bücherregalen aufgeile, muss ich mich fragen, inwieweit ich doch an der Perpetuierung dieser Hierarchie mitarbeite. Dagegen ganz neue Ästhetik Afrofuturismus. Die Angst, diesen Humanismus zu verlieren, ist komplett unbegründet, weil wir uns nicht als besser bewerten müssen, um mit der Umwelt friedlich oder halt so, wie wir können, zusammenzuleben. Und es ist meiner Ansicht nach nicht ratsam, weiterhin Kulturtheorien zu entwickeln, die das, was wir gerade tun, rechtfertigen. Der Punkt, der mir heute am wichtigsten ist, wäre nun der folgende. In der Bildungsschicht Europas, we self-identify als ironisch und reflektiert. Intelligenz bewerten wir hoch und setzen sie gerade im Kunstbereich oft mit Komplexität gleich. Auf sogenannte Brüche sind wir supergeil. Ich fasse diese Parameter als Post-Alles zusammen, sehr ungenau. Das hängt damit, glaube ich, zusammen, wieder kausal in beide Richtungen wirkend, dass alles Naive von unserer Kultur seit Jahrhunderten geradezu reflexartig ausgebeutet und niedergemacht wird, sogar in der Schwärmerei. Das besorgt nicht so sehr die Schwärmerin, sondern die Struktur, die sie ihn und nicht den Gegenstand mit Wert bezuschusst. Alle wollen ein Teil der Oberhand sein. Checker, Durchschauer, beide Seitenseher. Das hat mit Kontrolle und Paranoia zu tun und Tiefenpsychologen würden es vermutlich dem analen Verhalten zuordnen, also hängen geblieben in einer Phase, wo man für die Kontrolle seines Körpers belohnt wird. In Wirklichkeit kann ein straighter Held reflektierte und komplexe Probleme haben. Das ist nicht uninteressant und im Grunde würde die Naivität bedeuten, durch alle Widersprüche und Komplexitäten hindurch immer wieder als Liebesbereitere aufzutauchen. Informierte Naivität beschlagworte ich das jetzt einmal. Ich möchte dieses Schlagwort nicht direkt mit der Bewegung des Afrofuturismus assoziieren. Im Gegenteil ist diese Bewegung manchmal sogar in Gefahr, überreflektiert zu wirken. Das Coole ist, dass sie sich von einem bis zum anderen Ende des Spektrums erstreckt und alles Mögliche Überraschende macht. In den USA, wo dieser Afrofuturismus, der Begriff 1984 von Mark Derry quasi rückwirkend eingeführt wurde, als dieser einen auffälligen Mangel an Schwarzheit im All des Sci-Fi diagnostizierte, impliziert Afrofuturism tendenziell ein bisschen etwas anderes als in Afrika. Während es in den USA eine geniale, popkulturell mystische, postmoderne Dynamik hat, in der die Zukunft und die Vergangenheit im Jetzt aufgefunden werden, steht das Schlagwort in Afrika oft schlicht für die Zukunft, weil diese so lange schon so künstlich und ärgerlich und schmerzlich fehlt, da die Nationen trotz ihrer nominalen nationalstaatlichen Unabhängigkeiten weiterhin geknebelt sind durch alte Verträge und unter Druck von Kollaborateuren in der Regierung erneuerte solche Verträge. In diesem Kontext ist also eher in Afrika unter Afrofuturismus oft Kreativität und Mut zum Querdenken gemeint. Eine Hoffnung auch, diesmal könnte man mit vereinter panafrikanischer Kraft aus der Misere des Imperialismus herauskommen. Und auch wenn sie sozusagen manchmal das Gefühl aufkommt, dass eine gentrifizierte Schicht von jungen Kulturschaffenden, wie zum Beispiel diese Just a Band oder so etwas, die sehr sympathisch, sehr, sehr reflektiert und so weiter, sind aber gewissermaßen als Ausnahmefälle hervorstechen, dann hat man aber manchmal auch das Gefühl, dass die eben gewissermaßen straighte Helden sind. Ich kann das jetzt nicht besser formulieren, aber auch sozusagen gut unterstützt oder mit sozusagen Gang im Rücken haben und nicht sozusagen wie man auch denken könnte, sofort beneidet und abgestoßen werden. Also irgendeine wirklich heitere Sache ist da, die durch den sofortigen Gedanken an alles, alle diese schlimmen Verträge und die Gewalt und die Bulldozer und nicht tot zu kriegen ist. Also das ist irgendwie diese seltsame Kraft der naiven Heiterkeit, die vielleicht tatsächlich auch mit dem Trickster-Gott zu tun hat. Bei dieser Hoffnung an panafrikanischer Kraft aus der Misere des Imperialismus herauszukommen, ist unsere beste Solidarität gefragt. So wie damals die Sowjetunion aus Propagandagründen, wie es hieß, unter Härtebedingungen für die eigene Bevölkerung Hilfsmittel an alliierte Länder schickte und nicht so, wie jetzt die westliche Entwicklungshilfe oft aussieht, ohne jetzt individuelle Projekte pauschal verunglimpfen zu wollen, aber doch mit einem aus lauter Realismus und Abgefeimtheit komplett jede Hoffnung oder jeden Idealismus sozusagen abtun oder beiseite wischend oder den Individualismus ausschließlich in persönlichen Energiehaushalt umsetzend und nicht in Ideen, wobei das natürlich notwendig ist. Aber ich glaube, dass eben diese geometrischen Muster zeigen Linien und Fluchtlinien, die helfen können, sozusagen solche Milliarden von individuellen Engagements zu koordinieren und auf eine Linie zu bringen, ohne dass das gleich wieder in das alte Problem der Komintern münden muss, wo viele Surrealisten dann wieder absprangen, weil es ihnen einfach zu dogmatisch war. Ich schließe mit einem sehr oft bei der Erstvorstellung vom Afrofuturism zitierten Bild vom Künstler Underdog. Ich hoffe, dass er verzeiht, das einfach so zu zeigen. Wir sehen den direkten Bezug zwischen zwei normalen Menschen, weil normal bin nicht ich von Kopf bis Fuß in irgendeiner Sweatshop-Vibria gekleidet. Und wir sehen die Geometrie, die uns alle betrifft. Diese direkte Objektivität hüpft gleichsam aus dem genealogischen, vielleicht auch dem dialektischen Zwang heraus. Vor allem dann auch dem Zwang zu dieser analen Überlegenheit, die mit Adorno als Kultur gilt. Adorno leckt mich. Na, das habe ich und befreit uns alle, die Geometrie befreit uns alle, wie die Russen damals Deutschland. Der Afrofuturismus befreit uns alle mit einer anderen Logik und mit einer Chance auf einen echten Neubeginn, den wir nicht beherrschen müssen, den wir nicht beherrschen können. Eventuell mitlesen, mitmachen oder so etwas. Einen schönen Abend wünsche ich noch.
Die Farbe der Saison ist Navy Blue. bläst sein Herz ins Horn. Von der Wand rührt ein Hirsch an der Tapete. Totale Amnesie, Luxus der Nation. Lügner und Betrüger als Helden der Evolution.